Sie sind eingeschaltet beim LoRa Magazin und wir haben heute nach längerer Corona-bedingter Pause mal wieder einen Studiogast bei uns, nämlich den roten Max, genauer gesagt Max Brümm. Er ist Journalist und Autor des Buches Mao in der bayerischen Provinz, erschienen im Südwestbuchverlag im letzten Jahr. Schönen guten Abend, Herr Brümm.
Na, guten Abend.
Wie sind Sie denn zum Mao der Kreise Altötting und Mühldorf in den 1970er Jahren geworden?
Also für 68 war ich noch zu jung, aber ich ging in den 60er Jahren bis Anfang der 70er Jahre in die Schule in dieser Region und wir hatten dort noch ausgesprochen viele Nazi-Lehrer. Wir wurden geprügelt und wenn wir was gegen die holde Obrigkeit einzuwenden hatten, dann waren wir Maoisten, Kommunisten, Che Guevaristen. Und dann waren wir irgendwann 15, 16 und dann haben wir uns dafür interessiert, was wir denn eigentlich sind. Und dann wurden wir tatsächlich das, was uns laufend von Seiten der CSU und von noch rechteren Kreisen vorgeworfen wurde.
Das heißt also, ein richtiges Schlüsselergebnis gab es gar nicht, Schlüsselerlebnis vielmehr gab es gar nicht, sondern Sie sind sozusagen aus Protest, aus jugendlichem, pubertären Protest sozusagen zum Linken geworden und haben sich dann aber davon überzeugen lassen, dass das genau die richtige Richtung ist für Sie.
Also so ein richtiges Schlüsselerlebnis gab es nicht. Allerdings war diese Sache, dieser Entschluss damals, sich der Linken oder sehr radikalen Linken anzuschließen, keine individuelle Sache von mir, sondern es haben sich damals sehr, sehr viele Jugendliche in dieser linken Szene aufgehalten, theoretische Schriften studiert, Demonstrationen veranstaltet. Und die CSU ziemlich stark geärgert.
Für mich als jemand, der ein bisschen jünger ist und im Norden Bayerns, also in Franken aufgewachsen ist, wundert das fast etwas, weil also so eine linke Szene jetzt in meiner Heimatstadt, die deutlich größer war als etwa Altötting, die kenne ich gar nicht. Wo kamen denn, ich sag mal, diese Linken her in Südostbayern?
Also Altötting ist ja, wie alle wissen, der katholischste Ort von ganz Bayern. Man ist laufend mit der katholischen Dogmatik konfrontiert. So, und da hat sich auf der anderen Seite, wenn man in Opposition war, die Mao-Fibel in der Tat angeboten. So, weil die war sehr einfach zu lesen. Sie hatte auch bestimmte Lehr- und Grundsätze. Und dann gab es auch eine Überleitung. Der Katholizismus hat ja auch bestimmte soziale Ansprüche. Ja? Mhm. Und das haben wir dann im Maoismus viel besser vertreten.
Ah ja, interessante These. Ihr Elternhaus, wie hat das denn reagiert, als Sie da plötzlich sich zu den Linken gezählt haben?
Also mein Vater hat es gar nicht mehr so mitgekriegt, weil mein Vater war Jude, genauso wie meine Mutter. Der war schon in Israel. Meine Mutter hat es zur Kenntnis genommen. Bei meiner Mutter konnte ich machen, was ich wollte. Also bin ich auch ein bisschen verzogen, ja. Also mütterlicherseits.
Ja, man könnte ja auch sagen, die politische Gesinnung ist ja keine Frage der Erziehung, sondern es war sozusagen eine gute Erziehung, dass ihre Mutter sie politisch den eigenen Weg hat gehen lassen.
Meine Mutter war auch linke Sozialdemokratin.
Ah ja.
Ja, linke Sozialdemokratin, hat sich furchtbar über den Vietnamkrieg aufgeregt und auch einen gewissen Anteil dadurch, ohne große Theorie, an meiner eigenen Politisierung.
Sie haben schon gerade gesagt, Ihr Vater war Jude und ich glaube, ein Großteil seiner Familie ist tatsächlich von den Nazis auch ermordet worden. Wie weit hat denn dieses Jüdischsein in Ihre linke Politisierung damit reingespielt?
Also mein Vater war überhaupt kein Politiker. Er hatte nur zweimal in der Woche seinen bösen Traum, nannte das die Mama. Das heißt, er schrie nachts laut auf und er dachte an die KZ-Zeit. Also in der Verwandtschaft gab es 18 Leute, die durch die Shoah ums Leben kamen. Aber weil er kein Politiker war, konnte er mir nie erklären, was diese Schrecknisse eigentlich waren, woher sie kamen. Und da kommt man dann drauf, im Marxismus eine Antwort drauf zu finden.
Jetzt haben Sie sich da sozusagen als linker Marxist abgearbeitet an der CSU und Franz Josef Strauß, die ja nun zur damaligen Zeit mehr als übermächtig waren, gerade eben in der Region Südostbayern. Und haben aber, wie Sie schreiben, auch Sympathisanten in der CSU gefunden, die sich sozusagen rückversichern wollten bei Ihnen, falls doch nochmal die bösen Russen tatsächlich nach Bayern einmarschieren, dass Sie dann nicht nach Sibirien kommen.
Da gab es die Sache, ein Sympathisant war das keiner, sondern ein Rückversicherer. Ein CSU-Stadt- und Kreisrat aus der Stadt Bad Kreuburg, den Namen nenne ich nicht, weil er hat noch Söhne und Töchter.
Müssen wir auch nicht nennen.
Den muss man nicht nennen.
Der hat
an den Bayern-Kurier geglaubt, so nach dem Motto, ja, es könnte ja passieren, dass die Russen bald kommen. Der hat gar nicht mitgekriegt, dass wir Maoisten sind. So, und der hat mir dann monatlich in geheimen Treffen in Lokalitäten oder in einem Waldstück, es gab auch einen toten Briefkasten dort, 2.000 bis 3.000 Mark überreicht und ich ihm eine Quittung, damit er sozusagen dann die Möglichkeit hat, wenn der russische Kampfkommandant vor seinem Laden steht, dass er sagt, hoppla, ich bin ja gar kein CSUler, ich stehe ja auf der anderen Seite. Und das ging 5 Jahre lang gut, bis er dann mal ein Arbeiterbundprogramm gelesen hat in der Gruppe, wo ich drin war. Mit dem Konflikt China-Sowjetunion hat er sich nicht beschäftigt. Und da waren die Zahlungen über Nacht weg. Das Nette war, die CSU hat damals immer die Frage gestellt, Herr Brühm, von was leben Sie eigentlich? Wer finanziert denn diese ganzen Zeitungsprojekte? Mhm. Woher kommt denn das Geld? Und ich hatte oft Lust, auf CSU-Veranstaltungen diesen Typen zu nennen, weil der saß vorne am Vorstand.
Mhm. Der war dann bestimmt stinksauer auf Sie, als er das selber gemerkt hat, dass er da möglicherweise selbst seine angedachte Rückversicherung nicht funktioniert hätte.
Ja, der war stinksauer. Ja. Aber er konnte nichts machen, weil sonst hätte er etwas enthüllen müssen.
Ja, interessante Geschichte. Auf der anderen Seite war Ihnen, glaube ich, auch die CSU-Weiblichkeit teilweise recht hold gesonnen.
Es ist so, wenn man sich des Öfteren mit, ich sage jetzt mal, halbwegs attraktiven Frauen von der anderen Seite streitet und sie dann einen Tag später trifft, hat es, um ehrlich zu sein, einen gewissen erotischen Reiz. So, und das hat dann zu einem Skandal geführt in der Stadt Bad Kreuburg. Da musste dann eine CSU-Stadt- und Kreisrätin zurücktreten. CSU-Stadt- und Kreisrätin zurücktreten, weil ihr CSU-Mann eben früher nach Hause kam. Und der hat dann sogar auf mich geschossen. Und das war natürlich Stadtgespräch. Und die CSU-Funktionärin, die eine große Karriere vor sich hatte, musste aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen sofort zurücktreten und ist verzogen.
Auch diesen Namen werden wir hier sozusagen unter den
Mantel des unangenehmen Schweigens hüllen. Das war der Skandal. Sie hat sich mit dem Roten Max eingelassen.
Ja. Und Sie liefen dann wirklich unter diesem Namen, also der Rote Max, waren Sie sozusagen in der Region bekannt?
Ja, also bei Max haben ja einige geheißen. Und wenn man wissen wollte, wer der politische Typ ist, dieser Linke, dann hieß es immer gleich in jeder Kneipe oder auf der Straße, der Rote Max. Mhm.
Jetzt waren Sie ja aber röter als rot. Also rot hat man ja damals vor allen Dingen noch mit der SPD in Verbindung gebracht. Und Waldkreiburg hat ja aufgrund der Geschichte der Stadt, hatte glaube ich auch mal eine Zeit lang eine starke sozialdemokratische, vielleicht sogar Mehrheit gegen die CSU. Haben Sie dann dieses Rot und das versucht vom Dunkelrot, das Sie ja nun eigentlich waren, irgendwie zu trennen?
Also in der Gruppe, wo ich war, wir waren keine Sektierer. Wir haben durchaus versucht, mit linken Sozialdemokraten ins Gespräch zu kommen. Und in Waldkreiburg, man sagt immer, bei Ausgesiedelten oder Vertriebenen, je nachdem, wie man sie nennt, gab es nur Reaktionäre. Das stimmt nicht, es gab diese Reaktionäre. Es gab aber auch eine traditionell links stehende Arbeiterschaft, speziell aus der Szene der Glasbläser, der Metallarbeiter. Und da kam ein gewisser linker Flügel der Sozialdemokratie her, der sich nicht davor zurückscheute, mit uns zusammenzuarbeiten und uns auch Infos zu liefern über bestimmte Schweinereien in der Stadt. Und auch innerhalb der SPD, was die SPD-Rechte so treibt, ja, das haben wir dann immer enthüllt. Und dann haben die sich gefragt, wer dem Roten Max die Infos gibt und so weiter.
Sie sagen enthüllt, das heißt, Sie haben verschiedene Medien rausgegeben. Was waren das denn für welche?
Ich habe herausgegeben den Roten Lammboden und den Roten Eisenbahner. Mhm. Der Rote Eisenbahner war eine Betriebszeitung für das Bundesbahnbetriebswerk in Mühldorf am Inn.
Genau, heute immer noch Bahnknotenpunkt.
Genau, immer noch Verkehrsknotenpunkt. Und da haben wir es mal geschafft, wir hatten dort einen Kollegen, der war sogar im Betriebsrat, und wir haben es geschafft, in Mühldorf am Inn einen Dienststellenleiter wegzubekommen. Der hatte bei den Arbeitern den Spitznamen der Knallharte, weil er immer sagte, wenn da jemand nicht mitzieht, wenn jemand nicht richtig arbeitet, da bin ich knallhart, da kenne ich keine Gnade, also der Knallharte. Und dann hat sich der Knallharte nebendran ein Haus gebaut mit Material aus der DB und hat zum Teil Arbeiter an seinem privaten Grundstück, auf seinem privaten Bau arbeiten lassen. Mhm. Und das haben wir enthüllt und dokumentiert. Und der Typ wurde sogar verhaftet, nachdem wir den Roten Eisenbahner herausgegeben haben.
Heute engagieren Sie sich in der Linkspartei. War das ein langer Weg von den K-Gruppen und der DKP bis zur Linkspartei?
Also ich sage so, ich bin nach wie vor ein klassischer Marxist. Das heißt, für mich ist das kategorische Imperativ von Marx, alle Verhältnisse radikal in Frage zu stellen, in denen der Mensch ein unterdrücktes, erniedrigtes, beleidigtes und verlassenes Wesen ist, nach wie vor maßgebend. So, ich bin in der Linkspartei, aber nicht ganz einfach in der Linkspartei, weil es gibt natürlich in der Linkspartei auch verschiedene, sage ich mal, Strömungen, Fraktionen. Und ich gehöre zu einer linken Fraktion, selbstverständlich. Und ich habe einen langen politischen Weg hinter mir, der so grob gesagt, vereinfacht ausgedrückt, über die DKP von Mao bis hin zu Trotzki führte.
Und es gibt noch ein weiteres Thema, was auf den ersten Blick erstmal ganz unpolitisch ist, das aber ganz wichtig war für Sie im Leben, und das ist das Thema Fußball. Sie sind heute noch Trainer einer jüdischen Fußballmannschaft hier in München, Maccabi, und ich glaube, die haben jetzt gerade ein Spiel, wo Sie gerne dabei gewesen wären.
Da wäre ich gerne dabei gewesen, weil ich davon ausgehe, dass die Mannschaft ist zwar gut, aber ihren Trainer braucht. Und ehrlich gesagt, Fußball hat mich immer interessiert. Ich habe immer Fußball gespielt, habe einen Trainerschein gemacht und jetzt mit 63 trainiere ich halt noch eine Jugendmannschaft. Das muss sein, ich brauche einen Ausgleich.
Ganz zum Schluss noch kurze Frage. Haben Sie Kontakt eigentlich zu Paul Breitner? Den kennt man ja auch mit diesem berühmten Foto mit dem Mao im Hintergrund.
Das war Anfang der 70er Jahre ja Mode. Ich glaube, dass er sich aus Modegründen mit der Peking-Rundschau, mit der Mao-Fibel hat ablichten lassen. Persönlichen Kontakt zu Breitner hatte ich nie.
Dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Kommen, gerade weil Sie jetzt Ihre Mannschaft alleine lassen mussten, an Max Brüm. Er ist Journalist und Autor des wirklich witzigen Buches Mao in der Bayerischen Provinz im Südwestbuchverlag erschienen letztes Jahr und erhältlich zum Preis von 15 Euro.